La semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier.
»40-Stunden-Woche, Tarifverträge, bezahlter Urlaub. Als Leon Blum im Mai 1936 das Programm der Volksfront vorstellt, geht es um mehr als Sozialreformen. Es geht um ein neues Versprechen der Republik. Freiheit und Gleichheit sollen auch im Alltag der Menschen spürbar werden. Folge 103 von Frankophil über den Mythos Front Populaire, über Frankreichs starke Staatsidee und über die Frage, warum dieses Land seine Gegenwart bis heute so oft aus der Geschichte heraus versteht.
Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. Je l'adjure, comme chef du gouvernement, de s'y engager avec cette force tranquille qui est la garantie de victoires nouvelles.
Ein großes Zukunftsversprechen für die französische Demokratie vermittelt Leon Blum an die Bevölkerung vor 90 Jahren zum Start der Volksfrontregierung. Und dieser Ausdruck Force tranquille, ruhige Kraft, wird Jahrzehnte später noch einmal berühmt werden, als François Mitterrand damit 1981 in den Präsidentschaftswahlkampf zieht und gewinnt. 1936 steht er für Leon Blum und für einen Moment, der sich tief in das französische politische Gedächtnis eingegraben hat. Die Volksfront in Frankreich. Eine linke Sammlungsbewegung gegen die extreme Rechte, gegen den Faschismus in Europa und zugleich ein sozialer Aufbruch. Fabrikbesetzungen, Streiks, 40-Stunden-Woche, bezahlter Urlaub. Für viele Franzosen beginnt damals nicht nur eine neue Regierung, sondern eine neue Vorstellung davon, was die Republik leisten soll. Und genau darum geht es in dieser Folge von Frankophil besonders ausführlich, um den Mythos Volksfront 90 Jahre nach der Regierungsbildung von 1936 und um die Frage, warum dieser kurze linke Sommer bis heute hilft, Frankreich zu verstehen. Mein Gast ist wieder einmal der Historiker Matthias Wächter. Er leitet das Centre International de Formation Européenne in Nizza und hat für die Bundeszentrale für politische Bildung gerade Pocket Frankreich geschrieben. Ein sehr kompaktes Frankreich-Buch über Geschichte, Politik, Wirtschaft, Kultur, Republik, Kolonialerbe und auch über Gegenwartskrisen. Und mit diesem Buch steigen wir erst einmal ein ins Thema, als Taschenformat im wörtlichen Sinn und als Versuch, Frankreich auf engem Raum verständlich zu machen. Von dort aus gehen wir dann zur Volksfront, zu Leon Blum und zu der Frage, was von diesem republikanischen Sozialversprechen bis heute geblieben ist. Herr Wächter, Sie haben jetzt mit Pocket Frankreich ein richtig kompaktes Frankreich-Buch geschrieben. Das ist ein wirkliches Taschenbuch. Ich habe das gerade nochmal überprüft. In meine Jeans-Tasche passt das dann tatsächlich rein. Ist Frankreich so wichtig, dass wir ein Nachschlagewerk zu dem Land immer mit uns herumtragen sollten?
Naja, das kommt drauf an, wo Sie unterwegs sind. Vor allen Dingen, wenn Sie in Frankreich unterwegs sind, wenn Sie als Reisender in Frankreich unterwegs sind und sich schnell informieren wollen über Geschichte, über Politik, über Kultur, über Wirtschaft, dann sollten Sie das Pocket Frankreich immer bei sich haben. Und deswegen passt es eben auch in eine Hosentasche hinein. Die Idee stammte nicht von mir, sondern von der Bundeszentrale für politische Bildung, die schon seit einigen Jahren diese Reihe Pocket aufgelegt hat, die teilweise sich mit Themen beschäftigt, großen Themen unserer Zeit, Globalisierung etwa, aber eben auch mit unseren Nachbarländern oder mit den europäischen Ländern und jeweils ein Länderporträt in diesem Taschenformat liefert für einen Kreis von Lesenden wie Studierende, die nach Frankreich gehen oder nach Dänemark, nach Polen, oder Touristen oder einfach interessierte Laien, die eine prägnante Information über ein Land suchen. Prägnant, aktuell und umfassend.
Die prägnante Information zeigt sich daran, dass viele Themen ja sozusagen in diesem kleinen Format auf 2 Seiten, 3 Seiten oder 4 Seiten abgehandelt werden, ne?
Der Aufbau ist nach großen Themen. Wir haben einige große Themen und dann, sehr charakteristisch für diese Reihe, sogenannte Infoboxen, in denen dann ein Schlaglicht auf eine bestimmte Person oder ein Thema geworfen wird.
Nun sind das ja gesellschaftliche Themen, kulturelle Themen, wirtschaftliche Themen, politische Themen. Sie sind Historiker. Wie wichtig ist es denn, um Frankreich zu verstehen, diese großen historischen Konfliktlinien zu kennen in Frankreich?
Ja, als Historiker geht man natürlich gerne so vor, dass man immer historisch anfängt, bei jedem Thema zunächst einmal ein bisschen in die Geschichte guckt. Das Buch ist so aufgebaut, dass wir ein Geschichtskapitel haben, ein recht umfassendes Geschichtskapitel, aber dann eben bei den einzelnen Themen, die angegangen werden, wie das politische System, die Wirtschaft, die Kultur, die Gastronomie, die Mode, dass ich bei allen Themen etwas historisch vorgehe und zeige, wo kommt Frankreich her in dieser Hinsicht? Wo kommt Frankreich her, was die Gastronomie anbelangt? Warum ist das in Frankreich so wichtig? Da muss man natürlich in die Geschichte gucken, sonst versteht man es nicht. Das ist also der große Vorteil der historischen Betrachtungsweise, dass man immer aus der Geschichte heraus das Warum erklärt.
Gibt es denn eine historische Erfahrung, die aus Ihrer Sicht in diesen Tagen jetzt besonders wichtig ist? Ich nenne jetzt mal historische Erfahrung, Revolution, Republik, Krieg, Kolonialreich, ja, oder eben die Erfindung sozialer Auseinandersetzung?
Ich denke, alle die Themen, die Sie genannt haben, sind derzeit sehr wichtig in Frankreich und werden stark diskutiert. Sie erwähnten die Kolonisierung und die Dekolonisierung. Das ist in der Tat derzeit ein sehr umstrittenes Thema. Ein Thema, was auch Frankreich spaltet. Die Frage, wie sich das Land zu der Kolonialvergangenheit verhalten soll und welche Auswirkungen die Kolonialvergangenheit auf die Einwanderungsgeschichte Frankreichs hat. Die Einwanderungsgeschichte ist ja ganz eng verbunden mit Frankreichs Kolonialvergangenheit, da die meisten nach Frankreich Eingewanderten aus den ehemaligen Kolonialgebieten stammen. Und insofern diese beiden Fragen, Einwanderung, Kolonisierung, Weltreich, ganz eng miteinander verbunden sind. Sie erwähnten die Republik. Das ist ja die Grundidee eigentlich des französischen Zusammenlebens, des politischen Zusammenlebens. Und wie soll sich diese Republik in der Zukunft gestalten? Wie sollen sich die Werte der Republik in der Zukunft einlösen? Dann die Frage der fünften Republik, unseres heutigen französischen politischen Systems. Welche Zukunft hat das? Welche Schwächen hat dieses System? Das ist ein weiteres, gerade jetzt im Hinblick auf die kommenden Präsidentschaftswahlen, wichtiges Thema. Sie erwähnten soziale Bewegungen. Ich habe versucht, die etwas historisch zu erklären. Frankreich ist ja bekannt für seine sozialen Bewegungen. Die letzte große soziale Bewegung, über die sich die Welt gewundert hat, waren die Gelbwesten. Und ich habe versucht, sie etwas in eine historische Perspektive zu ziehen.
Sie haben das gerade am Anfang der Antwort gesagt, die Bedeutung des Kolonialreiches, die Bedeutung der Dekolonisierung in Frankreich. Im Mai feiern wir dann ja durchaus auch ein wichtiges Jubiläum, ne? 25 Jahre, wenn ich das richtig sehe, am 21. Mai, Loi Taubira, damals in Kraft getreten, 2001, wo es dann darum ging, dass Frankreich als erstes Land den Sklavenhandel als Menschenrechtsverbrechen festgestellt hat. Welche Bedeutung hat das heute noch? Oder welche Schlaglichter hat dieses Gesetz bis heute geworfen?
Ich würde es einordnen in eine Reihe von Gesetzen, sogenannten Loi Mémorielles, wo Frankreich eben versucht hat, die geschichtliche Erinnerung etwas staatlich einzurahmen. So hat man ja in Frankreich das Leugnen des Holocaust unter Strafe gestellt und verschiedene Menschen sind deswegen auch schon verurteilt worden. Heute geht es eher um Fragen von Antisemitismus. angesichts der Zerwürfnisse in Frankreich im Umfeld des Gaza-Kriegs, aber eben auch weiterhin und erneut um die Frage der Kolonisierung, ob in dieser Hinsicht auch die geschichtliche Erinnerung staatlich eingerahmt werden solle. Andererseits ist es natürlich auch umstritten. Was hat der Staat da zu suchen? Warum kann das nicht gesellschaftlich oder wissenschaftlich entschieden werden? Warum soll die öffentliche Meinungsfreiheit gerade in dieser Hinsicht eingeschränkt werden?
Sie haben das ganz schön beschrieben, staatlich eingerahmt, und auch ist auch umstritten, warum soll sich der Staat da einmischen? Wenn man Frankreich verstehen will, muss man das Land stärker als in Deutschland ja vom Staat her denken, also von der Idee, dass der Staat nicht nur verwaltet, nicht nur den Rahmen setzt, sondern ja die Gesellschaft prägen und formen möchte?
In der Tat, das ist ganz richtig. Der Staat hat Frankreich, hat das heutige Frankreich gemacht. Es ist eine Konstruktion des Staates, der französische Nationalstaat ist eine Konstruktion des Staates. Der Staat hat beispielsweise die Landessprache in ganz Frankreich, das Französische, durchgesetzt, das ja noch vor 150 Jahren von vielen Menschen überhaupt nicht weder gesprochen noch verstanden wurde. Also die nationale Einheit, die ja ganz stark auch auf eine gemeinsame Sprache beruht, die wurde erst durch den Staat geschaffen. Insofern haben wir auch schon in der Monarchie eine ganz besonders weitgreifende Staatsaktivität, was die Kultur, den Kulturbereich anbelangt. Wir haben eine weitgreifende Staatsaktivität im Erziehungsbereich, im Bildungsbereich. Insofern müssen wir in der Tat auf den Staat gucken, wenn wir Frankreich verstehen wollen. Auch ein weiterer Punkt, die Erwartungen der Menschen an den Staat sind besonders hoch. Andererseits wiederum wird man auch sehr schnell auf den Staat wütend, wenn er diesen Erwartungen nicht gerecht wird.
Jetzt haben wir gerade schon mal ein Jubiläum erwähnt in diesem Monat, im Mai 2026, 25 Jahre Loi Taubira. Da geht es um den Sklavenhandel. Ein anderes Jubiläum in diesem Monat sind die Erfahrungen oder die Bildung der Volksfront, der sogenannten Volksfront, jährt sich in diesem Monat zum 90. Mal. 1936 kommt in Frankreich nämlich eine linke Regierung an die Macht, die bis heute, kann man glaube ich sagen, mythisch aufgeladen ist und die uns vielleicht ein bisschen weiterhilft, um die sozialen Konflikte im Land von heute besser zu verstehen. Warum gehört diese Front Populaire bis heute zu den großen mythischen Momenten der französischen Linken? Welche Bedeutung hat sie heute noch?
Sie sagten bereits, es ist das erste Mal, dass in der Dritten Republik die Linke an die Macht kommt. Es gibt zum ersten Mal einen sozialistischen Regierungschef in der Person von Léon Blum. Wir müssen die Volksfront einordnen in die damaligen ideologischen Kämpfe der Zeit. Der Faschismus kommt auf. Der Faschismus hat in Deutschland gewonnen. Der Faschismus hat in Österreich gewonnen. In Italien ist er schon längst an der Macht. Und er wird auch in Frankreich zu einer Bedrohung. Auch in Frankreich gehen faschistische Ligen auf die Straße und kämpfen offen gegen die Republik. Und vor diesem Hintergrund kommt es zu dieser großen Sammlungsbewegung des antifaschistischen Frankreich, das von linken Bürgerlichen im bis hin zum Kommunismus geht und auch viele gesellschaftliche Bewegungen, Vereinigungen, Künstler, Schriftsteller umfasst. Also diese breite Koalition des linken Frankreich gegen den Faschismus, das ist zunächst einmal ein großer Aufbruch vor dem Hintergrund, dass sich auch die Linke zuvor intern bekämpft hatte. Der Kommunismus war ausgeschlossen von der Republik und wurde von insbesondere den rechten Republikanern vehement bekämpft. Also diese neue Solidarisierung der Linken, dann der überzeugende Wahlsieg dieses Linksbündnisses und die ersten Tage der linken Herrschaft unter Léon Blum, die Sozialreformen, die in Gang gesetzt werden, die Reduzierung der Arbeitszeit, die Einführung der ersten bezahlten Ferien, die Congé payé, ein großer Mythos in Frankreich. Im Sommer 36 fahren zum ersten Mal alle Bürgerinnen und Bürger in den Urlaub fahren. Aber die Entschlossenheit, mit der diese Regierung daran geht, das Land umzugestalten und das Leben der Menschen besser zu machen. Das ist das Ideal der Volksfront. Das Leben zu verschönern.
Das Leben zu verschönern, super Stichwort. Wir sprechen da gleich nochmal über diese sozialen Errungenschaften. Vorher würde ich aber ganz gern nochmal einen Halbsatz von Ihnen aufnehmen, wo Sie gesagt haben, ja, die Kommunisten waren bis dahin ausgeschlossen in dieser Dritten Republik. Aber man muss ja auch sagen, dieser Ausschluss gilt dann auch zumindest teilweise in der Volksfront, denn im Grunde die Regierung, zumindest was die Minister anbelangt, bestand nur aus Sozialisten und Radikalen. Eben keine Minister von den Kommunisten. Die hatten nur zugesagt, das Kabinett im Parlament zu unterstützen. Also war das am Ende vielleicht doch nicht so eine breite Vereinigung der Linken oder täuscht das?
Es war in jedem Fall eine prekäre Verbindung der Linken und man wird dann auch sehen, dass die Volksfront nicht lange besteht. Es kommt dann bald zu Bruchlinien, die sich insbesondere eben zwischen bürgerlicher und radikaler Linken finden und der Regierungschef Léon Blum sitzt oder setzt sich immer wieder zwischen alle Stühle, weil eben diese Koalition doch sehr breit aufgestellt ist und es dann immer wieder keinen gemeinsamen Nenner zwischen radikaler und bürgerlicher Linken gibt.
Wenn wir dieses französische Verständnis von Staat, von Republik uns etwas genauer anschauen, Sie haben gerade gesagt, das Recht auf ein besseres Leben. Also bis zur Volksfront galt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und jetzt kommt noch dazu sozusagen Freizeit, Kultur, Sport, Urlaub, das Recht auf besseres Leben. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich würde es aber etwas anders ausdrücken. Ich würde sagen, die Volksfront interpretiert die Werte der Republik neu. Und sie sagt, Gleichheit ist nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz. Es ist nicht nur Rechtsgleichheit. Es sind nicht nur gleiche Partizipationschancen, sondern es bedeutet auch soziale Gleichheit. Es bedeutet soziale Umverteilung. Es bedeutet die Aktivität des Staates, um soziale Gleichheit umzusetzen. Auch Brüderlichkeit kann man auch eher als einen sozialen Wert interpretieren, dass der Staat auch dafür zuständig ist, Brüderlichkeit unter den Bürgern zu fördern. Aber ich würde es eher als eine Neuinterpretation der Werte der Republik ansehen.
Und diese Neuinterpretation, wenn man da jetzt 90 Jahre später draufschaut, auch in den Jahrzehnten eben nach 36, hat die sich breit durchgesetzt in allen politischen Strömungen, dass auch die Konservativen das heute ähnlich interpretieren?
Die nächste Etappe, wenn wir von der Volksfront ausgehen und die Staatsaktivität der Volksfront weiterdenken, ist der nächste Schritt die Befreiungsphase 1944, 1945, wo die Widerstandsbewegung an die politische Macht kommt und ihr Programm verwirklicht. Das gemeinsame Programm der Résistance, das eine weitgreifende Umgestaltung des Staates im Sinne sozialer Gerechtigkeit durchsetzen möchte. Etwa die Verstaatlichung von Schlüsselindustrien, die Verstaatlichung von Versicherungen, Verstaatlichung von Banken, die Einrichtung eines einheitlichen Gesundheitssystems. Also insofern würde ich sagen, die Befreiungszeit denkt die Volksfront weiter. Und da ist eben wirklich die Linke an der Macht, von den Kommunisten über die Sozialisten bis hin zu den Linkskatholiken unter Führung de Gaulle, der diese letztlich antikapitalistische Leitlinie des gemeinsamen Programms der Résistance durchaus mitträgt. Also die Konservativen haben in dieser Periode nicht viel zu sagen. Die melden sich erst später wieder. Aber im Moment der Befreiung ist tatsächlich die Linke von den linksbürgerlichen Linkskatholiken bis hin zu den Kommunisten am Ruder und setzt diesen Sozialstaat, den wir bis heute in Frankreich haben, um.
Aber dieser Sozialstaat, den wir bis heute in Frankreich haben, sehen Sie politische Strömungen, die diesen Sozialstaat sehr, sehr kritisch hinterfragen heute? Oder hat man nicht doch eine einheitliche politische Sicht, jenseits natürlich von konkreten Reformprogrammen und kleineren Reformen, darauf, was dieser Sozialstaat eigentlich zu leisten hat? Eben das Recht auf ein besseres Leben.
Der Sozialstaat hat sich natürlich seitdem massiv verändert. Teilweise sind Sozialleistungen ausgebaut worden, andere sind abgebaut worden. Er ist vielfach diskutiert worden. Aber die grundsätzliche Überzeugung, dass es eine Verpflichtung zur Solidarität gibt, dass der Staat dafür mit zuständig ist und dass eine Grundversorgung in allen wichtigen Lebensbelangen durch staatlich organisierte Institutionen geleistet werden muss, an diesem Grundkonsens, finde ich, wird nicht sehr stark gerüttelt.
Und wenn man sich die Entscheidungen, die ersten Entscheidungen dieser Volksfront etwas genauer anschaut, dann sieht man, ja, also aus Perspektive der Arbeitnehmer zumindest, Verbesserungen im Bereich des Arbeitsrechts. Dann wird die 40-Stunden-Woche 1936 eingeführt. Es gibt diesen gesetzlichen Urlaubsanspruch. Sie haben das gerade gesagt, die Franzosen können im Sommer 36 zum ersten Mal massenhaft wirklich in den bezahlten Urlaub gehen. Die Regierung beginnt mit Verstaatlichung, auch das gehört dazu, ne? Die Banque de France, die Zentralbank wird verstaatlicht, die Eisenbahn, in der Rüstungsindustrie gibt es auch Verstaatlichung. Aber dann trifft die Regierung auch auf heftigen Widerstand bei der Währungspolitik. Dann zeigen sich da schon die Risse, wie weit die Volksfront gehen kann.
Die Risse zeigen sich schon im Sommer 1936 mit dem großen Streik. Streiks, die nicht von Gewerkschaften organisiert werden, die wild ausbrechen in den Fabriken und die Gestalt von Fabrikbesetzungen annehmen. Die Arbeiter und Arbeiterinnen streiken am Arbeitsort, sie eignen sich die Fabriken an, sie essen dort, sie tanzen dort, sie leben dort. Sie streiken aus Freude, kann man fast sagen, aus Freude darüber, dass die Linke an der Macht ist, ohne wirklich konkrete Forderungen, die verhandelbar wären. Und da treten schon die ersten Bruchlinien auf. Was macht man denn mit einer bestreikten Fabrik? Und was macht der Staat? Und schließlich irgendwann entschließt sich Léon Blum, eine Fabrik räumen zu lassen. Was natürlich dann wiederum bei der Arbeiterbewegung, bei der linken Arbeiterbewegung auf Widerstand stößt. Also die Bruchlinien werden schon sehr früh sichtbar. Eine weitere Bruchlinie ist der internationale Kontext. Der spanische Bürgerkrieg bricht aus. In Spanien war auch eine Volksfront an der Macht. Und würde nicht die internationale Solidarität verlangen, dass der Front Populaire, die Frente Popular in Spanien unterstützt. Aber andererseits ist die französische Linke, ist der Antifaschismus auch pazifistisch und gegen ein kriegerisches Eingreifen eingestellt. Da wiederum muss sich Blum zwischen alle Stühle setzen. Einerseits den Antifaschismus und andererseits den Pazifismus. Dieser internationale Kontext ist also sehr schädlich für die Einheit der Volksfront. Und dann wird die Volksfront wütend bekämpft von der Rechten und insbesondere von der radikalen Rechten, von der faschistischen Rechten, von der Action Française von Charles Maurras, der den Front Populaire als eine vom internationalen Judentum eingerichtete Veranstaltung diffamiert.
Ein rechtsextremer Schriftsteller.
Genau, ein rechtsextremer Schriftsteller, der eine Zeitung hatte, die Action Française, die stark antisemitisch eingestellt war und deren Verachtung für die Volksfront quasi täglich ausgedrückt wurde.
Es gibt ja sogar nachher, wenn wir dann auf Marc Bloch schauen, sogar den Vorwurf, dass die Volksfront den Nazis die Arbeit erleichtert hat mit ihrer pazifistischen Grundhaltung. Kann man vielleicht etwas kritischer sehen, weil tatsächlich, glaube ich, die Rüstungsanstrengungen auch unter Léon Blum schon begonnen haben. Aber ich würde vor dieser Frage gerne nochmal klären. Sie haben gesagt, es war nicht so ganz klar, welche Forderungen die in den Streik getretenen genau hatten 1936. Woran entzündete sich denn dieser Massenstreik? Warum gingen die Leute denn auf die Straße? Warum besetzten sie diese Fabriken, nachdem die Volksfront gebildet wurde?
Das ist in der Tat sehr schwer zu erklären, wie es zu dieser plötzlichen und schnellen Mobilisierung kam. Denn niemand, wie gesagt, niemand hatte dazu aufgerufen. Es begann in Betrieben, wenn ich mich nicht irre, der Rüstungsindustrie. Und dann wie ein Lauffeuer verbreiteten sich diese Streiks. möglicherweise eben aus Freude darüber, dass die Linke nun an die Macht kam. Dann aber der Eindruck, es geht nicht schnell genug. Man muss weiter Druck machen auf die Regierung, dass es zu noch mehr Reformen kommt, dass noch mehr umgesetzt wird. Das, würde ich sagen, ist der Knackpunkt hier, dass man sich nicht nur schrittweise Reformen von der Volksfront erwartet, sondern eine grundsätzliche Abkehr von der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, sogar eine Revolution erwartet. Das ist natürlich nicht das, was Blum dabei ist umzusetzen. Er reformiert, er revolutioniert nicht.
Die Volksfront war ja am Ende nicht nur ein Aufbruch für die linke Seite oder für das linke Spektrum in der französischen Gesellschaft, sondern auf der anderen Seite natürlich auch ein Schock für die Konservativen, für das rechte Spektrum. Ich habe ihn gerade schon mal erwähnt, aber der Historiker Marc Bloch, der schreibt später sinngemäß, 1936 habe sich eine tiefe Kluft durch die französische Gesellschaft gezogen. Was löste denn dieser Léon Blum, dieser erste linke Ministerpräsident, bei den konservativen und wohlhabenden Milieus genau aus? Welche Befürchtungen?
Die Befürchtung war, dass letztlich mit der Volksfront der Kommunismus an die Macht kommt und damit eine grundsätzliche Umgestaltung im Sinne des Sowjetsystems in Gang gesetzt wird. Der Kommunismus war schon seit der Spaltung der Arbeiterbewegung, seit 1920, also der Gründung der französischen kommunistischen Partei, das Feindbild der bürgerlichen Rechten, und man sah mit der Volksfront den Kommunismus an die Macht kommen, und auch man fürchtete, dass die Volksfront Frankreich in einen Krieg gegen Hitler-Deutschland mit hineinziehen würde. Insofern hat sich dann eine rechtspazifistische Strömung dafür engagiert, sich mit Hitler zu arrangieren, um eben zu verhindern, dass der Stalinismus in Frankreich und der Sowjetunion Frankreich in einen Krieg hineinzieht. Lieber Hitler als Léon Blum ist ein Schlagwort dieser Zeit, dass man sich also besser an einer Verständigung mit Hitler orientiert, als das Risiko einzugehen, von Blum und seinen Alliierten in einen Krieg hineingezogen zu werden. Und natürlich die Angst vor dem Verlust des Eigentums. Das ist eine ganz virulente Angst bei dem Bürgertum, das sich von den Reformen Léon Blums bedroht sieht.
Aber treffen sich dann nicht beide Extreme sozusagen dann mit der Forderung, weil auf der extrem linken Seite gab es ja auch den Pazifismus.
Pazifismus plus Antifaschismus. Und diese beiden Ideale fangen an, miteinander zu konkurrieren. Das ist das Dilemma der Frage der Intervention oder Nicht-Intervention in den Spanischen Bürgerkrieg. Als zwei Ideale, Pazifismus und Antifaschismus, die immer unvereinbarer miteinander werden.
Und wenn wir weiterblicken, also nicht nur auf den südlichen Nachbarn Spanien, sondern auf den östlichen Nachbarn das Deutsche Reich unter Hitler, wie sieht es da aus?
Na, Léon Blum, Sie erwähnten es ja schon vorher, wollte aufrüsten, und er hat auch damit begonnen aufzurüsten. Und auch damit wiederum stieß er auf Widerspruch in seiner eigenen Koalition. Er gab Geld aus für Kanonen anstatt für Brot. Er sollte eigentlich den Arbeitern Brot geben, Brot und ein besseres Leben. Er gibt das Geld für Kanonen aus. Also wiederum zeigt sich hier eine Spaltung innerhalb seiner eigenen Koalition.
Das heißt, Léon Blum war, es gibt ja dieses schöne deutsche Wort, staatstragend, aus heutiger Perspektive extrem staatstragend und weniger ideologisch.
Er war ein Reformer, ein genuiner Reformer, aber er hatte eben in seiner Koalition zu tun, einerseits mit Bürgerlichen, die den Reformen auch zu weit gehen konnten, und andererseits eben mit Radikalen, denen seine Reformen nicht weit genug gingen. Ein Patriot auf jeden Fall, staatstragend, ein Republikaner, der aus einem kompromissbereiten Sozialismus kam und als solcher versuchte zu regieren.
Es kam ja nach 36 noch einige Male zu dem Versuch, die Linke zu vereinen, jetzt zuletzt auch tatsächlich unter dem Namen aufgetreten, NÜPES, also Neue Volksfront. Wo sehen Sie da Parallelen und wo enden die Parallelen?
In der Tat gab es bei der Wahl 2024 den Versuch, den Mythos der Volksfront wiederzubeleben und eine neue Volksfront zu gründen. Die Parallele kann man darin sehen, dass die Linke weiterhin oder erneut wiederum sehr vielgestaltig, sehr heterogen ist und es noch viele Widersprüche hier zu überbrücken gilt. Und die Widersprüche liegen insbesondere zwischen der France Insoumise, dem unbeugsamen Frankreich, angeführt von Jean-Luc Mélenchon, den Sozialisten andererseits. Hier haben wir Bruchlinien, insbesondere über die internationale Orientierung, die Haltung zur europäischen Einigung, die Haltung zu internationalen Mächten wie Russland, wie China, wie die Vereinigten Staaten, zur NATO. Hier gibt es auch schwere Bruchlinien zwischen diesen Flügeln, die kaum zu überbrücken sind. Insofern hat sich auch die NÜPES, die neue Volksfront, als nicht dauerhaft erwiesen.
Sind die Bruchlinien, also 2024, heute, wenn wir auch mal auf die Präsidentenwahl blicken im kommenden Jahr, sind die Bruchlinien aus Ihrer Sicht heute größer, die Hindernisse heute größer als 36?
Größer als 1936, das würde ich nicht wagen zu sagen. In der Tat könnte es möglich sein, dass wieder angesichts einer großen Bedrohung, etwa angesichts eines zweiten Wahlgangs, in dem ein Vertreter oder eine Vertreterin des Rassemblement National steht, sich diese Linke wieder vereinigt, trotz ihrer Heterogenität. Ich würde nicht sagen, dass die Linke heute heterogener ist als damals. Die Bruchlinien zwischen 2024 und 26 sind größer geworden, insbesondere durch die Person Mélenchons, insbesondere durch seine Rhetorik, seine konfrontative Rhetorik, die es den gemäßigten Kräften der Linken immer schwieriger macht, mit ihm und seinen Anhängern zu koalieren.
Wie groß ist das Hindernis, sage ich jetzt mal, Antisemitismus? Antisemitismus war ja auch bei der Volksfront als Vorwurf zumindest ein Problem vor 90 Jahren.
Das Antisemitismus-Thema heute ist ein anderes. Die Strategie von Mélenchon ist es, dass die Wählerschaft der Banlieues, also die Menschen insbesondere nordafrikanischer Abstammung, die derzeit politisch nicht sehr aktiv sind, nicht sehr beteiligt sind, die zu mobilisieren. Und er hat versucht, eben auch über das Thema des Gaza-Kriegs zu mobilisieren und dabei nicht gescheut stark Israel-feindliche Äußerungen zu tätigen und teilweise eben auch Äußerungen, die als antisemitisch ausgelegt werden können. Das ist in der Tat ein ganz großes Hindernis für die gemäßigte Linke, mit Mélenchon und seinen Anhängern zusammenzuarbeiten.
Ich würde ganz gerne auch nochmal darauf schauen, wie sehr die soziale Emanzipation, wie groß die eigentlich gedacht war 1936. Hat man damals schon auch das französische Kolonialreich mitgedacht oder war das nun ein besseres Leben, was nur für die Franzosen in der Metropole galt?
Zuallererst galt es für die Franzosen in der Metropole, aber auch hat sich die Volksfront daran gemacht, das Kolonialreich zu reformieren. Es gab in der Tat ein recht großes Reformvorhaben des Kolonialreichs, das von der Volksfront ausgearbeitet wurde, aber das angesichts der kurzen Dauer, der kurzen Machtausübung der Volksfront keine Umsetzung fand.
Dieses Blum-Violett-Projekt?
Genau, ja. Ja.
Da ging es um eine kleine muslimische Elite in Algerien, der mehr Rechte gegeben werden sollten.
Beispielsweise hätte man die französische Staatsbürgerrechte signifikant ausgeweitet auf Menschen arabisch-muslimischen Hintergrunds in Algerien.
Jetzt haben wir zwei Jubiläen schon mal thematisiert in dieser Folge. Ich würde ganz gerne noch ein drittes Jubiläum in diesem Jahr, nicht in diesem Monat, dazu packen. Und das ist der Name Aristide Briand. Vor 100 Jahren, 1926, bekamen er und Gustav Stresemann den Friedensnobelpreis. Briand steht für Verständigung mit Deutschland, für den Vertrag von Locarno, haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Ja, für den Friedensnobelpreis eben, für eine frühe Idee europäischer Zusammenarbeit, kann man sagen. Wie würden Sie in dem Jubiläumsjahr auf Briand blicken? War er ein Visionär oder eher ein pragmatischer Politiker, der wusste, dass Frankreich Sicherheit nicht dauerhaft gegen Deutschland organisieren kann?
Er hat die Grundfrage, vor der sich Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg gestellt sah, die Grundfrage, wie erzielen wir Sicherheit gegenüber Deutschland? Diese Grundfrage hat er auf eine Verständigungspolitik hin gedeutet. Man kann sagen, es gibt grob gesagt nach 1918 zwei Strömungen. Die eine möchte Deutschland möglichst klein halten und sehen, dass Deutschland rigoros alle Forderungen, alle Verpflichtungen des Versailler Vertrags erfüllt. Und für diese Strömung steht Poincaré. Für die Strömung der Verständigung steht Aristide Briand. Und ganz wichtig hier für Briand ist der Völkerbund. Der Völkerbund als die Institution, die nach 1918 die Friedenssicherung garantieren sollte, über das Prinzip der kollektiven Sicherheit, der Arbitrage, also der friedlichen Konfliktschlichtung. Das ist das überwölbende Prinzip der Briandschen Außenpolitik, friedliche Konfliktschlichtung durch den Völkerbund, und unter diesem Dach gestaltet er die deutsch-französischen Beziehungen nach 1918. Also insofern ein Mensch mit einem überwölbenden Friedenskonzept, beruht auf Gewaltverzicht, friedlicher Konfliktschlichtung, kollektiver Sicherheit, mit einem überwölbenden Friedenskonzept, das er anwendet auf die deutsch-französischen Beziehungen. Insofern jemand, der durchaus als ein Vordenker gesehen werden kann für das, was dann schließlich nach 1945 eingelöst wird, wo ja wiederum diese beiden Visionen auftreten, entweder Deutschland zerstückeln, klein halten, das möchte de Gaulle zunächst, Deutschland in kleine, verschiedene Kleinstaaten auflösen, um damit sicherzustellen, dass dieser bedrohliche Nachbar nie wieder groß wird, und andererseits die Richtung, die dann glücklicherweise ja umgesetzt wird, vorgetragen von Robert Schumann und Jean Monnet, dass eben die deutsch-französischen Beziehungen auf grundsätzlich neue Säulen gestellt werden müssen. Insofern greift diese Richtung deutlich zurück auf das, was Briand schon in der Zwischenkriegszeit gewollt hatte.
Aber es ging Briand nicht um eine Überwindung des Nationalstaats.
Nein, nein, es ging ihm nicht um eine Überwindung des Nationalstaats. Es ist eine andere Frage, ob es tatsächlich Robert Schumann um die Überwindung des Nationalstaats ging. Vielleicht ging es Jean Monnet darum, zumindest war das Ziel Monets und Schumanns eine europäische Föderation. Das war auch ein Begriff, der für Briand recht attraktiv war. Aber da muss man natürlich sehen, was man damit meint. Was heißt eine europäische Föderation? Wie weit geht man dann damit, Souveränitätsrechte abzugeben?
Ja, sehen Sie da eine Entwicklung, dass, also wenn wir auch in die Gegenwart schauen, es wird ja den französischen Regierungen, französischen Präsidenten auch gerne vorgeworfen, dass sie Europa halt nur als Vehikel nutzen, um die französischen Interessen durchzusetzen. Sehen Sie eine Entwicklung jetzt, wenn man auf die 100 Jahre von Briand bis heute schaut, wie stark man in Paris bereit ist, auf eigene Souveränität zu verzichten? Die Deutschen sind da ja immer zumindest in der Theorie sehr weitgehend, würden sich am liebsten, wenn ich es mal sehr, sehr zuspitze, würden am liebsten ihren Nationalstaat in einer europäischen Föderation aufgehen lassen. Für Frankreich kommt das ja eher nicht in Frage.
Nein, ich weiß auch nicht, inwiefern das für die Bundesrepublik in Frage käme. Die letzte Koalition, die Ampelkoalition, hatte ja tatsächlich die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaats in ihrem Koalitionsvertrag. Man hat letztlich aber keine konkreten Schritte gesehen, darauf hinzuwirken. Und andererseits kann man sagen, dass Deutschland auch sehr entschlossen seine nationalen Interessen in Europa vertreten kann, wenn es etwa um Fragen wie die gemeinsame Verschuldung geht. Was derzeit diskutiert wird in Europa, da geht es ja nur wenig darum, Souveränitätsrechte abzugeben. Es geht darum, dass wir gemeinsam mehr machen, dass wir uns gemeinsam mehr etwa für Verteidigung mobilisieren, gemeinsam mehr ausgeben, gemeinsam mehr beschaffen, aber nicht, dass wir gemeinsam, dass wir unsere Souveränitätsrechte, was etwa unsere Strategie, ja, unsere Militärstrategie, dass wir da Souveränitätsrechte abgeben. Es geht im Grunde genommen darum, Europa zu stärken auf dem, was wir schon haben, was die Verträge derzeit sagen. Es gibt eine Diskussion darüber, ob man mehr Mehrheitsentscheidungen einführt, aber das sehe ich jetzt nicht als einen grundsätzlichen Verzicht von Souveränitätsrechten an.
Naja, es gibt ja schon die Diskussion, sie ist natürlich noch sehr theoretisch innerhalb von einzelnen Personen bei Thinktanks, einzelnen Politikern vielleicht, aber man kann natürlich auch die Diskussion über eine europäische Atomwaffe, über eine Forste Frapp, die den Europäern stärker zugutekommt, die Diskussion über eine europäische Armee, das Wiederaufrufen des Themas europäische Verteidigungsgemeinschaft jetzt im Zuge der Krise mit den Amerikanern, kann man ja schon auch in diese Richtung durchaus interpretieren, dass hier im Hintergrund irgendwo doch das Thema Souveränität abgeben eine Rolle spielt.
Andererseits auch die Einsicht, dass wir nur noch souverän sein können, wenn wir gemeinsam Souveränitätsrechte ausüben. Ich denke, das ist eine Einsicht, die sich immer mehr in Europa breit macht, dass wir, egal ob wir nun von Frankreich, Deutschland oder der Slowakei oder Malta reden, einfach zu klein sind, um noch wirklich alleine souverän in Europa zu sein. Und so ist eigentlich auch diese Idee der europäischen Souveränität, die ja von Macron vorgetragen wurde, zu verstehen, dass wir in der Summe von 27 Mitgliedsländern eigentlich nur souverän sein können.
Wenn wir diese drei Jubiläen uns anschauen, Volksfront, Stresemann, 100 Jahre Friedensnobelpreis, Loi Taubira, ist da vielleicht ein bisschen als kleineres Ereignis zu sehen, 25 Jahre. Aber Sie als Historiker haben ja auch den Blick auf die Fachveröffentlichungen. Ist das eigentlich, und in Frankreich werden diese Jubiläen ja gerne zum Anlass genommen, um dann wieder neue Bücher auf den Markt zu bringen, neue Interpretationen zu versuchen, auch von historischer Seite. Ist das bei diesen Themen auch der Fall? Ist 90 Jahre Volksfront, ist das ein Thema, was die französischen Historikerinnen und Historiker elektrisiert oder wird das ignoriert?
Da habe ich jetzt bislang noch nicht so viel zu festgestellt zu dem Jubiläum der Volksfront. Es könnte sein, dass das vielleicht etwas vergessen wird.
Könnte man denn sogar auch Parallelen ziehen, so nach dem Motto, hier gab es einen Versuch einer Reaktion auf das Erstarken des rechten Randes des politischen Spektrums? Die Parallelen liegen ja durchaus mal so auf der Hand. Wir haben Frankreich in der Weltwirtschaftskrise. Frankreich ist später in die Weltwirtschaftskrise gekommen als, oder hat die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise später zu spüren bekommen als Deutschland. War ja auch viel weniger industriell geprägt unter anderem. Dann dieser Aufstieg der Rechten. Das und dann als Reaktion eine vereinigte Linke könnte man durchaus ja Parallelen in die Gegenwart übernehmen.
Ich denke auch, dass das durchaus als Argument für die neue Volksfront damals vorgetragen wurde, 2024, als ja tatsächlich eine parlamentarische Mehrheit des Rassemblement National greifbar nahe war. Insofern hat man sicherlich diese Parallele, auch wenn das Rassemblement National sicherlich keine faschistische Partei ist, aber eben eine Partei der extremen Rechten.
Ja. Jetzt würde ich ganz zum Schluss noch ein weiteres Thema in Ihrem Buch ansprechen, noch mit zwei, drei Fragen. Und zwar, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie das Kapitel genau heißt, aber Made in France, glaube ich, als Dauerwirtschaftskrise. Also Sie sprechen im Grunde über Frankreich auch als Land, das immer wieder dauernd wirtschaftliche Krisenerfahrungen macht. Kann man also von einer Art Dauerwirtschaftskrise sprechen? Jetzt nicht im statistischen Sinne permanenter Rezession vielleicht, aber als gesellschaftliches Grundgefühl. Man liest ja auch in den französischen Medien seit 2024. Ich glaube, 1974 war das letzte Mal, dass Frankreich einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnte.
Als Indikator einer dauerhaften Wirtschaftskrise könnte man etwa die Arbeitslosigkeit nehmen. Da ist Frankreich in der Tat gegenüber einigen seiner Nachbarländern eine Ausnahme. In den letzten Jahren, seit der Macron-Präsidentschaft, ist die Arbeitslosigkeit deutlich runtergegangen, unter 8% gegangen. Aber unter 7% ist sie, wenn ich mich nicht täusche, in den letzten 30, 40 Jahren nicht mehr gewesen. Das heißt, es gibt einen Sockel von Arbeitslosigkeit, der einfach durch alle möglichen politischen Rezepte nicht wegzukriegen ist. Und das führt natürlich zu einer, vor allen Dingen zu einer Krisenwahrnehmung, eines dauerhaften Krisenbewusstseins. Und dann haben Sie das Phänomen des Outsourcing, der Deindustrialisierung, dass gewisse Landstriche ihre industrielle Struktur verlieren und damit immer mehr Menschen Arbeit verlieren. Ein Prozess, der sich etwas verlangsamt hat, aber der weiterhin da ist. Also es sind vor allen Dingen gewisse Indikatoren, die für eine Dauerkrise sprechen. Natürlich gibt es ganz hervorragende französische Unternehmen und französische Unternehmen, die ganz tief in den Weltmarkt eingebunden sind, die von der Globalisierung großartig profitieren. Aber andererseits gibt es diese Krisenwahrnehmung, beruht einerseits auf der Arbeitslosigkeit und andererseits eben darauf, dass manche Landstriche ihre industrielle Struktur verlieren.
Ist diese Krisenwahrnehmung, haben Sie den Eindruck, die ist ausgeprägter als in Deutschland oder vergleichbar?
Sie ist auf jeden Fall viel, viel älter in Frankreich. Ich würde mal sagen, sie ist da seit den 1980er Jahren. In Deutschland gab es Phasen des Aufschwungs, es gab Phasen der Vollbeschäftigung. Derzeit gibt es ein wachsendes Krisenbewusstsein. Aber es ist sozusagen ein Grundton in der französischen Öffentlichkeit. Deshalb im Made in France in der permanenten Krise, weil es eine Grundwahrnehmung ist, unserer Wirtschaft müsste es eigentlich besser gehen, um die Menschen zufriedenzustellen.
Und gibt es da in dieser Zeit, in den letzten 50 Jahren, eine Phase, wo es trotzdem Optimismus gab, wo Optimismus greifbar war? War das vielleicht, ja, zumindest auf der linken Seite des politischen Spektrums, dann die Wahl von François Mitterrand und dieser Versuch, doch eine sehr radikale Politik, zumindest in den ersten 2 Jahren, umzusetzen?
Das war in der Tat eine Phase der großen Hoffnung, aber auch sehr kurz. Danach kam auch schnell eine Katerstimmung auf. 1983 wurde sichtbar, dass man so nicht weitermachen konnte und auf eine Austeritätspolitik einschwenken musste. Ein anderer Moment, wo Frankreich tatsächlich unter einer sozialistischen Regierung die damaligen wirtschaftlichen Probleme gut in den Griff bekommen hat, war die Gauche Plurielle, also die vielfältige Linke unter Lionel Jospin. Das war eine Phase, wo tatsächlich die Arbeitslosigkeit deutlich runterging.
Jetzt haben Sie gerade Lionel Jospin erwähnt. Lionel Jospin ist vor wenigen Tagen gestorben. Welche Bedeutung hat dieser sozialistische Politiker, wenn Sie sagen, das war die letzte Regierung, die noch in der Gesellschaft durchaus Hoffnungen geweckt hat?
Der Tat eine sehr gespaltene Erinnerung an Lionel Jospin. Einerseits eine erfolgreiche Linksregierung 1997 bis 2002, 5 Jahre, eine erfolgreiche Linksregierung, die tatsächlich den Arbeitsmarkt verbessert hat, die 35-Stunden-Woche umgesetzt hat, Frankreich für den Euro vorbereitet hat, insofern sehr erfolgreich. Und dann das grandiose, das schreckliche Scheitern Jospins 2002 bei der Präsidentschaftswahl, wo er es nicht geschafft hat, die Linke in den zweiten Wahlgang zu bringen, sondern Jean-Marie Le Pen dann gegen Jacques Chirac antrat. Also eine große Karriere, die tragisch scheiterte 2002.
Folge 103 von Frankophil mit dem Historiker Matthias Wächter, wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an die Gustav-Stresemann-Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.